Hallo, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Daniel Rossmann und ich bin der Geschäftsführer der Podcast-Werkstatt. Während der Christoph Strasser ziemlich sicher gerade am Vorradl sitzt, übernehme ich kurz das Mikrofon für einen kurzen Hinweis. Am 25. Mai findet ein Multimedia-Vortrag von Christoph Strasser statt. Und zwar im schönen Lavandal in der Artbox in Franschach St. Gertrud. 25.05.1930 in Franschach St. Gertrud. Tickets gibt's beim Gemeindeamt in St. Gertrud unter www.christophstrasser.at oder beim Das Rad Oberländer in Wolfsberg an der Südtangente.
Bevor wir mit der heutigen Episode durchstarten, möchte ich noch einen kleinen Hinweis anbringen. Es gibt jetzt noch sehr lange Pause wieder öffentliche Vorträge von mir, und zwar bereits heute am Abend in Kilb im Raum St. Pölten in Niederösterreich und nächste Woche im Zentral in Linz. Also wer rechtzeitig den Podcast sucht und wer noch spontan Lust und Zeit hat, würde mich freuen, wenn ihr am Abend vorbeischaut. Es gibt noch Tickets an der Abendkasse, und nach langer Lockdown- und Corona-Pause gibt es jetzt eben diese zwei Termine, wo wir selbstverständlich Abstand, Hygieneregeln beachten, und ich würde mich freuen, wenn trotzdem eine coole Stimmung herrscht.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Wir sind heute beim Race Around Austria und erklimmen die Silvretta Hochalpenstraße.
Und fassen kein Penalty aus.
Hoffentlich.
Falls jemand gute Ohren hat und wartet aufs Abflussrädel, das wird es heute nicht hören, weil wir sind im brandneuen Studio von der Podcast-Werkstatt.
Ja, ich bin ein bisschen traurig, dass wir den geliebten Keller von mir jetzt verlassen, aber dafür ist es da umso feiner und ich glaube akustisch noch besser. Ja, jetzt sitzt man wirklich in einem Tonstudio mit gepolsterten Wänden und hochprofessionellen Mikros, und ich hoffe, dass die Qualität dadurch noch ein bisschen besser wird. Auch wenn es keine Kanalräume gibt im Hintergrund.
Bevor wir jetzt wieder was rar reden, möchte ich ganz kurz erzählen, was in den letzten Wochen passiert ist. Der Straps hat mir erratisch alle 2-3 Stunden einen Screenshot geschickt, weil er ganz begeistert ist, wie viel Resonanz seine Rimbreak-Diskussion da gekriegt hat und wie viele Verfechter der Felgenbremsen, dass es da draußen noch gibt, dem alle ganz begeistert geschrieben haben.
Also ich bin wirklich, mir haben viele, viele Fragen erreicht. Ich habe mir da zum Beispiel jetzt ausgeschrieben vom Johannes, vom Udo, vom Matti, vom Alex, vom Dominik, und es waren noch einige mehr. Und da ist eben auf unser heiß diskutiertes Thema eingegangen worden, nämlich, dass ich dann abschließend gesagt habe, die Felgenbremse hat schon viele Vorteile. Und ein paar Leute haben sich da einfach erkundigen wollen, was sind gleich die Vorteile von einer Felgenbremse. Und ein paar haben sich halt solidarisch gesagt und gesagt, endlich einer, der das gleich sieht wie ich.
Und es laut sagen darf. Trotz Ausstattervertrag.
Ja, trotz Ausstattervertrag, da muss ich dazu sagen, wie jeder weiß, bin ja von Specialized gesponsert und sehr, sehr glücklich und zufrieden mit den Bikes. Das sind wirklich absolute super Radl für jeden Zweck, also vom Zeitvorrat, vom Roubaix und vom Tarmac, mit denen ich unterwegs bin, abgesehen. Aber ich glaube, die Diskussion, ob Felgenbremsen oder Scheibenbremsen, hat ja absolut gar nichts mit dem Hersteller zu tun. Es ist einfach in der ganzen Branche, im ganzen Sport mittlerweile angekommen. Und interessanterweise sind sich ja alle Hersteller ziemlich einig.
Ja, und du schwörst auf die Felgenbremsen. Also dann führe es jetzt nochmal aus, was sind deiner Meinung nach die Vorteile, die unbestreitbaren Vorteile?
Es gibt natürlich Vorteile für beide Systeme, aber es ist nicht so, dass die Felgenbremsen keine Vorteile hat. Also das, was natürlich für mich bei einem Rennen einfach wichtig ist, ist abgesehen vom deutlich geringeren Gewicht, auch dass man im Falle eines Defekts oder von einem Botschen sehr schnell ist beim Laufradlwechsel. Schnellspanner auf, Laufradwechsel, es muss nichts zentriert werden, es kann keine Bremsen schleifen, es ist kein Problem mit dem Drehmoment beim Schließen vom Laufrad. Wenn es passiert, dass man einen Seitenschlag hat, kann man bei der Felgenbremse einfach die Bremsen öffnen und es schleift nichts. Bei der Scheibenbremse ein kleiner Seitenschlag, oder wenn sie nur die Scheiben verzirkt durch eine hitzige Abfahrt, dann hat man das Problem, dass die Scheiben leicht eiert und dann schleift es permanent. Die Wartung ist einfach am Dachträger. Ich glaube, du hast auch das schon oft genug mitgemacht, oder wie einfach das ist, wenn man Felgenbremsen die Gabel am Dachträger montiert vom Auto oder wie umständlich das ist, wenn du dann die Steckachse von der Scheibenbremse durchfadeln musst.
Ja, nicht nur das, aus Crew-Sicht, das Allerwichtigste ist, glaube ich, die, Achtung, schwieriges Wort, ich probiere es beim ersten Mal zu schaffen, Interkompatibilität der Laufräder sehr untereinander. Also wir haben jetzt beim letzten Ram haben wir das Problem gehabt, dass wir für jedes Radl zwei eigene Laufradsätze mit haben müssen, weil wir nicht wie die Jahre davor einfach für die Felgenbremsen alle Laufradeln auf alle Radeln draufgekriegt haben.
Ja, da muss man eben seinen ganzen Fuhrpark und sein ganzes System umstellen. Ich habe auch den Eindruck gemacht, das haben wir vorher jetzt schon besprochen, du bist da nicht ganz sicher, ob du das auch spürst, aber ich würde meinen, dass ich beim freihändig Fahren bei Seitenwind eine bessere Kontrolle über das Radl habe bei Felgenbremsen, weil die Scheibe einfach doch eine zusätzliche Angriffsfläche ist. Der Schwerpunkt ist etwas niedriger und ich muss sagen, ich fühle mich, wenn ich mal mit beiden Händen mal die Jacken zumache oder im Trikot hinten was einstecke oder was hernehme, etwas sicherer, wenn ich auf der Felgenbremse bin, da habe ich mehr Kontrolle über das Radl.
Ich sage nur, don't try this at home. Der Christoph Strasser ist ein professioneller Radfahrer. Man sollte seine Jacken im Stehen anziehen und nicht freihändig am Radl. Vor allem nicht, wenn man tausende Kilometer und hunderte Stunden schon am Radl sitzt und leicht übermüdet ist.
Dort mache ich es auch nicht mehr, so wie gleich dazu. Es ist jetzt eher so, wenn du beim Trainieren unterwegs bist oder wenn du innerhalb des ersten Tages einen Berg überfährst und oben dir schnell das Trikot zumachst, dann geht es freihändig. Aber bei einem langen Rennen, ab dem zweiten, dritten Tag wird die Balance deutlich schlechter und da will man überhaupt kein Risiko mehr eingehen. Aber natürlich, was man schon sagen muss, die Felgenbremsen, die Nachteile sind natürlich, wenn es regnet, wenn es nass ist, die Bremswirkung, die Kraft, die man mit den Händen dafür braucht. Trotzdem darf man sich nicht zu sicher fühlen, auch Scheibenbremsen kann zu Stürzen führen, weil sie halt sehr gut bremst und du musst dann auch halt einfach aufpassen, wie viel vertrockter Reifen auf der nassen Straße. Sonst hilft dir die beste Bremsleistung nichts, wenn dir dann der Reifen auf der nassen Straße wegrutscht.
Und last but not least, schöner ist es immer noch. Zumindest ist das Auge mehr daran gewöhnt, ans klassische Design mit der Felgenbremse.
Ja, da gibt es sicher verschiedenste Ansichten. Mountainbike Freaks sagen, Scheibenbremsen ist wunderschön. Die, was vielleicht seit Jahrzehnten Rennradl fahren, die sagen, es geht überhaupt nicht optisch. Ich fahre jetzt ja auch schon bald jahrzehntelang Radl und deswegen muss ich sagen, für meinen persönlichen Geschmack ist einfach die schlichte Felgenbremsen das Schönere. Aber das soll, wie gesagt, nicht das wichtigste Argument sein.
Dann kommen wir mal zur heutigen Folge und zum ersten O-Ton.
Was tut weh? Was tut weh? Das tut weh! Ach so. Ja. Du musst nicht wissen, wie viel neue Räder da erstanden haben. Wie schaffst du das? Ein paar Minuten allein?
Ja, freilich.
Ja, gut. Also auf der Straße bleiben. Noch Galtür. Und was da
noch? Ich bin viel weiter vorne, oder?
Ja, aber klar, wenn du Abziele setzen, was du in Galtür machst, ist uns nämlich egal, das ist unser Zwischenziel. Und dann bist du das Problem der Tagschicht. Es war eine geile Schicht. Wir haben einiges geschafft, sind gut in der Zeit und ja, wir sehen uns.
Ja, ich schätze mal, wir sehen uns heute zum Video, oder auch im Buch. Aber es ist ja wurscht, das war eine wahnsinnig geile Schicht, wir haben super viel Zeit gut gemacht. Wir haben nicht geschlafen, was auch sehr speziell ist.
Ja, und ich hätte gesagt, irgendwo zwischen Heiterwang und Burg, also werden wir uns treffen. Also dann, wir fahren vor. Oder willst du jemanden extra sprechen? Oder kann ich für die ganze Laufschicht sprechen? Grüßen.
Ich krieg nur die Fahrradbahn vorbeifahren.
Okay, ja. Und ich möchte mich noch bedanken bei der Reifeisenbahn Lechnitz. für die Unterstützung. Und bei meinen Eltern.
Und bei allen, die mich kennen.
Nachtschicht auf.
So hast du noch alle Grüße und Danksagungen gut angebracht, bevor der Crewwechsel dann stattgefunden hat.
Wie man es kennt von einem Kleinfeldturnier am Land. nur kurz zur Wiederholung. Die letzte Folge haben wir beendet im Inntal. Wir sind das Inntal Richtung Innsbruck gefahren. Und das ist jetzt schon das Ende der Nachtschicht. Also müssen wir jetzt nochmal die Nacht vor dem Crewwechsel kurz Revue passieren lassen, weil da war einiges los.
Da war tatsächlich einiges los. Für mich ist immer die Umfahrung von Innsbruck ganz eine anstrengende Geschichte. Das haben wir in der Episode, wo der Michi Nussbaumer zu Gast war, auch schon kurz besprochen. Da ist es halt wirklich extrem kurze, aber steile Anstiege, viele Höhenmeter, wenn man da südlich von Innsbruck durchfährt. Und das Wetter war halt auch alles andere als optimal zu der Zeit.
Finster war es und egal, die wievielte Teilnahme das ist, die Ortsdurchfahrt Innsbruck immer noch eine Challenge, obwohl man es weiß, obwohl man es am Navi hat, obwohl man das Roadbook hat, man ist trotzdem immer wieder ein bisschen angespannt, weil man sich so schnell verfahrt tut.
Und vor allem, weil es halt wirklich sehr kalt war und geregnet hat und in der dunklen Nacht auf regennasser Straßen sieht man auch die Markierungen nicht gut durch die Stadt durch. Dann die ganzen Umfahrungen, die steilen Anstiege nach Altrans, nach Sistrans, nach Axams und so weiter. Die waren eine ordentliche Challenge und das erste Mal so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist eigentlich wieder Ruhe unter Anführungszeichen bei der Anfahrt aufs Kütei, weil da einfach wieder etwas einfacher wird von der Streckenführung her. Wir bleiben auf der gleichen Straße und wir können uns wieder so ein bisschen sammeln und die sind wieder Herr der Lage.
Ja, da ist tagsüber schon weniger Verkehr, da ist in der Nacht gar kein Verkehr mehr, aber eben Inntal und Innsbruck ist egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, da ist immer viel Verkehr und immer viel los und man merkt dann auch so richtig, wenn man dann anfährt auf Anstieg Kütei, wie so alles ein bisschen runterfährt und ruhiger wird und das ist echt ganz angenehm.
Ich kann mich ganz genau erinnern, es war der Weg zum Kütei, so wie immer, abgesehen davon, dass er extrem schwierig ist, weil einfach der steilste Anstieg im ganzen Rennen ist das Kütei. Das ist ja das, was ich vorher immer sage, dass nicht der Glockner der schwierigste Anstieg ist, sondern für mich persönlich ist es einfach das Kütei, weil da hast du diese 23% Passage drinnen und noch dazu geht es dort gerade, also keine Serpentinen, wo man sich ein bisschen erholen kann in die Kurven und das ist einfach echt schwer und das Schöne daran war aber, es war sternenklar, also so dort das, war sternenklar?
Es hat jedenfalls zum Regnen aufgehört.
Okay. Ich kann mich erinnern, es war eine wunderschöne Nachtstimmung, es ist endlich wieder trocken geworden und es war halt einfach der Mond, die Wolken, die Sterne hat man ein bisschen gesehen, es war eine sehr schöne Atmosphäre, das hat das Fahren wieder etwas erleichtert, nur das Problem war, dass es da nicht wirklich teilweise sehr dunkel geworden ist rund um mich.
Und das liegt nicht nur daran, dass unser Zusatzscheinwerfer ausgefallen ist, weil der ist schon am Gerlospass ausgefallen, sondern jetzt haben wir auch noch richtige Probleme mit dem Auto gekriegt. Und zwar hat die Handbremsen zum Schleifen begonnen und wir haben da einiges zu tun gehabt, das Auto wieder herzurichten, zumindest fahrbar zu machen.
Jetzt, wenn ich die Fragen der Fiesen, das passiert, ich meine, bergauf wird ja eigentlich die Handbremsen nicht benutzt, hat er einfach trotzdem zum Spinnen angefangen oder hat sie ja bei den kurzen Zwischenstopp einmal die Handbremsen gezogen?
Naja, nachdem es so steil ist und du sehr langsam fährst und wir diesmal kein Auto mit Automatik gehabt haben, sondern ein Schaltauto, haben wir in den ganz steilen, ganz langsamen Passagen immer wieder mal ein bisschen warten müssen, bis du aus dem Scheinwerferlicht rausgefallen bist und dass man dann wieder zufahren kann, dass man die Kupplung nicht komplett ruinieren. Und irgendwo da dann dürfte es passiert sein, dass die Handbremsen stecken geblieben ist. Und am Anfang haben wir es natürlich nicht gemerkt, haben wir gedacht, oh, geht ein bisschen schwer, aber es sind 23%, das ist ein großes, schweres Auto, kann man ruhig ein bisschen Zwischengas geben. Und irgendwann hat es dann angefangen so verbrennt und metallisch zu riechen. dann haben wir uns das erste Mal Sorgen gemacht.
Da haben wir im Prinzip das Reglement dann ausreizen müssen. Das besorgt ja, dass in der Nacht grundsätzlich immer das Auto und der Radlfahrer eine Einheit bilden müssen, dass du mit dem Rad, dass ich mit dem Rad besser gesagt, nicht aus dem Scheinwerferlicht vom Auto fahren darf. Außer bei sehr steilen Bergen darf man, um das Auto zu schonen, den Radlfahrer ein bisschen weiter vorausfahren lassen und dann mit dem Auto wieder nachkommen. Und genauso habt ihr mir das dann erklärt. Habt ihr mir ein bisschen getröstet, dass das eh alles nicht so schlimm ist. Und ja, dann bin ich halt teilweise 200 Meter vorausgefahren. Es war stockfinster. Ich habe irgendwie nur über den Funk euch noch gehört, dass ihr gerade fleißig am Werken seid und habe euch vertraut, dass ihr das wieder hinbringen werdet.
Ja, du hast zwar eine gute Crew einkauft, aber Automechaniker ist keiner in der Nachtschicht und wir haben dann ein bisschen herumprobiert. Im Endeffekt haben wir es nicht lösen können und sind mit schleifender Handbremsen auf die Passhöhe Kütei aufgefahren. Auf der Passhöhe haben wir mit dem verbrennt riechenden Auto wieder ein kleines Service gemacht bei dir, was Warmes anzog für die technisch schwierige Abfahrt. Und du hast da auf deinen kleinen runden Knopf am Garmin gedrückt und hast ein paar Werte für uns jetzt.
Ja, es ist ein kleiner eckiger Knopf auf meinem Garmin Edge 530, darf ich ja kurz erwähnen. Und da bin ich auch sehr froh, weil wir vorher gerade über Felgenbremsen, Scheibenbremsen geredet haben, könnte man jetzt theoretisch auch philosophieren, ob bei den Garmins ein Touchscreen cool ist oder das mit den Tasten. Da bin ich auch der traditionelle Fan mit den Tasten, weil das spürst du auch, wenn es finster ist und musst nicht immer hinschauen, um was zu drucken. Jedenfalls, nachdem ich diese Tasten gedruckt habe, ist mir angesagt worden, dass die Durchschnittsleistung im Anstieg war immer noch 209 Watt. Also das ist jetzt schon eher auf der überschaubaren Seite zu dem Vergleich, was ich am Anfang gefahren bin. Aber die Leistung insgesamt vom Start bis zur Passhöhe Kütei waren 218 Watt und das war über 55,5 Stunden, also 2 Tage und 7,5 Stunden haben wir bis dorthin gebraucht. Finde das doch einen recht guten Wert. Und ja, einfach das zu sehen mit den Zwischenzeiten, wo der Vorsprung auf Platz 2 und 3 nach wie vor sehr günstig war, das war eine super Motivation dann für die Abfahrt.
Ja, und wir haben uns dann weniger Sorgen ums Auto gemacht, weil wir gedacht haben, bergab werden wir die Handbremsen jetzt nicht brauchen und die wird sich schon abschleifen, sodass es wieder geht. Und tatsächlich ist das dann mehr oder weniger genauso gekommen. Zumindest haben wir bis ins Ziel keine Probleme mehr mit der Handbremsen gehabt. Wir haben sie aber auch nicht mehr benutzt, aber wir haben zumindest das Auto noch fahren können.
Und ich bin auch wieder froh, dass ihr mir davon gar nicht so viel erzählt habt. Ich habe das nur so am Rande mitgekriegt, dass da irgendwas ein bisschen war, aber es hat immer geheißen, ja, ist nicht so schlimm. Und jetzt im Nachhinein fällt mir nämlich auch noch eine andere Geschichte ein vom Thorsten Weber, von einem Teilnehmer beim Resonance Austria 1500. Das ist sozusagen die mittlere Strecke, wo man nach dem Glockner direkt ins Ziel fährt. Und bei ihm ist an zweiter Stelle liegend im Großglockner-Anstieg genau das passiert. Da war Edi Fuchs in Führung, der dann schlussendlich gewonnen hat. Der Thorsten Weber auf Platz 2, kurz dahinter. Und als er möglicherweise zur Attacke angesetzt hat oder zumindest immer näher gekommen ist, hat das Auto von ihnen eine komplett grobe Panne gehabt. Da war, glaube ich, Getriebeschaden. Und dann war für den Thorsten zuerst einmal eine Zwangspause nötig und kurz danach war es aussichtslos, das Auto hat müssen abgeschleppt werden, es war das zweite Auto nicht in der Nähe und das Rennen war dann für ihn zu Ende.
Und so willst du ein Rennen echt nicht beenden und das kann man leider fast nicht verhindern, gerade wenn man mit einer kleineren Crew am Start geht und jetzt nicht Zehntausende Euros investieren will in so ein Rennen, dann ist man abhängig von dem einen Pacer, das man hat. Beim Ram haben wir eigentlich 2 vollwertige Pacecars, um bei einer Autopanne, beim Mietauto, wo man noch weniger Einfluss darauf hat, weiterfahren zu können. Beim RA als Europäerinnen, so wie wir das betreiben, wäre bei einer Pacecar-Panne für uns das Rennen abwendet. Also das ist leider ein Risiko, das man nimmt.
Ja, ich habe selber, wie das vom Thorsten gelesen und auch seine, da hat es auch einen Podcast drüber gegeben, wie ich das angehört habe, haben wir gedacht, eigentlich ist es irre, man müsste sich doch besser für diesen Fall der Fälle vorbereiten, so wie wir es in Amerika machen. Da ist zum Beispiel eine Grundregel, das Medienteam, sprich die mit dem zweiten Auto unterwegs sind, die dürfen nicht weiter weg als eine gewisse Anzahl Kilometer, damit sie bei einer Autopanne bald bei uns sind und übernehmen können. Aber wie du sagst, bei Resa und Austria ist das halt einfach echt schwieriger. Da kann man das quasi nicht mit dem Ablauf in Race Across America-Stil vergleichen so richtig.
Vor allem, weil man meistens mit Privatautos unterwegs ist und nicht und sich nicht zwei Autos mietet für auch so Rennen, weil es einfach ein zu großer Aufwand wäre.
Aber was wäre zum Beispiel bei uns gewesen, jetzt ernsthaft, wenn das Auto am Kühlteil mitten in der Nacht am Berg komplett zu stehen gekommen wäre, hätten wir zumindest telefonisch das zweite Auto erreicht, oder? Und die Crew hätte quasi uns ablösen kommen können.
Ja, wir haben Crew gewechselt in Zell am See kurz danach. Das heißt, die Crew war jetzt zumindest innerhalb von 2 Stunden mit dem Auto. Sie sind ein Stückchen vorgefahren, um zu schlafen. Sie wären in 2 Stunden jedenfalls da gewesen und werden weiterfahren können, aber es haute das Rennen halt schon ziemlich zusammen.
Ja.
Und das war ja heuer das Glück, dass wir eben nicht mit einem Wohnmobil gefahren sind. Weil mit einem Wohnmobil als zweites Auto kannst du es nicht fertig fahren. Weil es sind immer noch einige Passagen, wo das Wohnmobil gar nicht fahren darf. Und es ist auch einfach unpraktikabel. Du kannst so ein Rennen nicht betreuen aus einem Wohnmobil aus.
Was mir bei der Abfahrt vom Kühlteil auch immer zugute kommt, ich bin seit 8 Jahren mittlerweile jedes Jahr im Ötztal drinnen für 1 bis 2 Wochen als Radguide. Da kommen dann Radlfahrer, die für den Ötztal-Marathon trainieren, ins Hotel und ich fahre dann mit den Teilnehmern der Ötztaler Radsportwoche ja, im Ötztal herum auf dem Rettenbachgletscher aufs Timmelsjoch. Und wir fahren dann die Ötztal-Marathon-Runde in 2 Tagen ab. Von dem her ist das dort sowas wie, ich will nicht sagen Zweitwohnsitz, weil das ist Borrego Springs, aber vielleicht so der Drittwohnsitz. Und jetzt kenne ich natürlich die Abfahrt vom Kühlteil sehr gut, habe dort keine Probleme gehabt bergab, habe dann aber trotzdem wieder sehr viel kämpfen müssen, weil ja das wiederum eine Nacht war, wo wir komplett ohne Schlafpause durchgefahren sind. Weil es ja schon gewiss war, wir werden in Vorarlberg schlafen müssen bei der Umleitung. Und deswegen haben wir diese Nacht eben durchgekämpft und dementsprechend war es dann schwierig, vor allem im Flachstück vom Ötztal auswärts bis nach Landeck. Das war ein ziemlicher Kampf, aber wie wir dann Landeck erreicht haben, hat es wieder einiges zu tun gegeben und vor allem gute Nachrichten, weil es gute Zwischenstände gibt.
Bevor ich zu den Zwischenständen komme, es hat, also nicht hitzig, heiße, aber es hat Diskussionen gegeben zwischen Crew und dir in dieser Nacht auf dem Teilstück Richtung Landeck. Legen wir noch eine Schlafpause ein, beißen wir durch und schlafen dann auf der
Bielerhöhe
am Weg zur bei der Umleitung, von der wir schon gewusst haben. Und wir haben uns dazu entschieden zu gamblen und es war ein bisschen ein Gamble, weil es hätte auch in die Hosen gehen können, aber mit deiner Erfahrung, mit der Erfahrung der Crew, haben wir uns dafür entschieden und im Endeffekt hat es dann ausgezahlt.
Also in die Hosen gehen, das klingt jetzt so nach ganz großem Risiko oder nach Gefahr, das haben wir letztens schon besprochen, dass wir im Straßenverkehr sicher vorsichtig sind, aber dass halt einfach ein wildkörperlicher Einbruch kommt, das hätte passieren können.
Und mit in die Hosen gehen habe ich auch gemeint, dass man dann im schlimmsten Fall eine halbe Stunde vor der geplanten Umleitung und Schlafpause schlafen hätten müssen. Dann hätten wir innerhalb von 1 Stunde 2 Schlafpausen gemacht. Das war das Risiko, das wir gegangen sind. Also nicht körperliches Risiko oder Risiko im Verkehr. Das war immer managebar, aber es war eher ein taktisches Risiko, dass wir dann zu kurz hintereinander 2-mal schlafen müssen, weil wir es zu weit gepusht haben und zu weit gefahren sind ohne Schlafpause.
Und ich glaube, wenn ich zurückdenke an eine Race Across America zum Beispiel, wenn man da durch Kansas fährt, durch die langen, weiten Ebenen, da wäre es nicht so möglich, dass du sagst, jetzt machen wir die Nacht halt einfach keine Schlafpause, weil wir müssen morgen zu Mittag sowieso stehen bleiben, sondern da ist es so gut wie unmöglich, weil es einfach viel zu langweilig und monoton ist. Aber zuerst musst du durch stressige Innsbruck, dann hast du das brutal steile Kühtheit und die schwierige Abfahrt. Das fordert dich im Kopf halt so, dass es bei dem Rennen leichter ist, eine Nacht durchzuhalten.
Dann wird es aber schwierig auf der Fahrt des Ötztal raus Richtung Landeck. Und da haben wir gekämpft gegen die Müdigkeit. Und dann haben wir das Glück gehabt, dass in Landeck kurz danach am Beginn der Auffahrt zu dämmern begonnen hat. Und dann waren wir uns sicher, dass wir das durchdrucken bis zur geplanten Schlafpause.
Aber jetzt würdest du uns noch die Zwischenstände sagen von der Zeitstation in Landeck.
Ja, und diesmal muss ich es nicht selber überlesen, sondern du warst so gut und hast es mir direkt hingeschrieben, dass keine Fehler passieren. Also in Landeck haben wir 45 Minuten auf die 2.14er Zeit, die ja Teil unserer Marschtabelle war, gehabt, Vorsprung. 1,5 Stunden auf die 2.15er Zeit, also wir waren wirklich sehr gut im Plan.
Die 2.15er Zeit zur Erinnerung ist ja der Streckenrekord aus dem Jahr.
Und 5 Stunden Vorsprung auf Müller und Steinberger, die quasi gleich auf waren bei der Timestation in Landeck, und weitere 3,5, das heißt gesamt 8,5 Stunden Vorsprung auf dem Dissevis-Kur.
Und das war erstens natürlich sehr, sehr erfreulich, dass der Vorsprung so groß war auf Platz 2 und 3 und 4. Aber ich habe da auch schon mir überlegt, okay, Robert Müller wird immer schneller. Der war am Glockner 5 Stunden hinten, er ist jetzt nach wie vor 5 Stunden hinten, ist mittlerweile schon quasi gleich auf mit dem Rainer Steinberger. Das heißt, er ist eigentlich von Platz 4 auf Platz 2 nach vorn gefahren und offensichtlich hat er noch einiges vor und hat er noch einiges an Reserven in sich. Also da war ich schon unterbewusst ein bisschen nicht verunsichert, aber zumindest überrascht und habe ich sehr interessant gefunden, wie gut der Robert Müller unterwegs ist.
Und er ist potenziell auch der stärkere Bergfahrer als du. Das hast du natürlich auch immer im Hinterkopf. Du hast doch wahrscheinlich 20 Kilo mehr als er. Das hat man dir auch ein bisschen angemerkt. Also es war jetzt nicht so, dass die das negativ runterzieht, aber so einen positiven Push hat er das gegeben. Das hat man auch gemerkt, wie wir den Angriff, wie wir die Silhouette in Angriff genommen haben.
Ja, und ich habe einfach da schon gemerkt und das ist die nächsten Stunden dann noch viel deutlicher geworden. Ich darf mir jetzt einfach auch keine Schwäche erlauben, weil sonst ist der Robert Müller in kürzester Zeit oder aufgeschlossen und das möchte ich dann doch, wenn möglich, vermeiden.
Vielleicht möchtest du kurz beschreiben, diese Timestation von Landeck bis auf die Silvretta Passhöhe. Das Bad Znaunthal hat jetzt im letzten halben Jahr viel schlechte Presse gekriegt, aber vielleicht kannst du mal was Positives drüber sagen.
Ja, über das Bad Znaunthal kann ich eigentlich ganz viel Positives sagen. Es ist landschaftlich sehr schön, es ist vom Anstieg her nicht dramatisch zu Beginn. Man fährt zuerst so durch ein recht enges Tal einwärts, da gibt es die ein oder andere Galerie, wo quasi so Lawinenverbauten sind und Lawinenschutz. Das heißt, du fährst in so einem seitlich offenen Tunnel dahin. Ein reißender Bach oder Fluss oder irgend so ein Gewässer in der Größenordnung zwischen Bach und Fluss ist und im Straßengraben unterwegs und gibt ein recht schönes Panorama. Und richtig interessant wird es erst, wenn man Ischgl erreicht, also diesen ganz großen Touristenort, der jetzt in aller Munde war. Und dann geht es weiter nach Galtür und dann wird es immer dünner von der Besiedelung her. Da ist dann schon wirklich wenig los. Die Gebirgszüge werden immer beeindruckender, die Berge kommen immer näher. Und dann verlässt man eben das Tal und fährt wirklich in den steileren Teil rein, wo die Poststraßen beginnt Richtung Billerhöhe.
Was heuer aber zumindest bis Ischgl extrem stressig war, wir waren, wie gesagt, um 6 Uhr in Landeck. Und in Ischgl ist eine riesengroße Baustelle. Die bauen dort eine Therme oder keine Ahnung. Und es sind dann, Baustellenbeginn dürfte wahrscheinlich 7 Uhr gewesen sein. Und es haben uns wahrscheinlich 100, 120, 150 orange Mannschaftswagen von einer Baufirma überholt, die es alle eilig gehabt haben, die wenig Geduld gehabt haben, die gehupt haben und extrem riskant überholt haben. Das war doch anstrengend.
War das dann der Grund, dass der Crewwechsel fällig war? Oder war das dann eh geplant, dass ihr quasi als Nachtschicht euch verabschiedet und die Tagschicht einsteigt?
Der Crewwechsel war geplant, aber war auch notwendig dann nach dem, weil da waren wirklich, da sind hunderte Baupartien aufgefahren zu dieser riesen Baustelle in Ischgl und Pritschen wegen, Mannschaftswegen, alle in dem gleichen Orange von der Baufirma lackiert und die sind dort echt wild aufgefahren. Das war.
Ich glaube, das ist wieder so ein Punkt, wo ich mich noch an die Baufahrzeuge erinnern kann, aber der Stressfaktor ist bei mir gar nicht so angekommen. Ich bin da so in irgendwie so glücklich und zufrieden eingefahren. Ich habe gewusst, wir sind mörderisch schnell unterwegs, wir sind auf Kurs, auf Siegeskurs und da war ich gerade in einer glücklichen Phase und habe zum Glück rundherum das alles ein bisschen ausblendet oder zumindest nicht so stressig empfunden, wie es offensichtlich war.
Und zum Glück auch gut versorgt, weil wir hätten da nicht einmal nebenhin fahren können, um Getränke oder flüssig Nahrung zu reichen, weil da war einfach so viel los, das war arg.
Aber hören wir uns jetzt an, wie es beim Crewwechsel gelaufen ist.
Servus!
Ja, Finger weg von der Handbremse.
Ja, bitte die Handbremse nicht mehr anziehen. So. Ich glaube, dass die hängen geblieben ist. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit Kühe.
Also, der Hebel geht schon runter, aber die Bremsbacken machen nicht mehr auf.
Es feiert ein Ländiglicht, wenn du mit den ersten noch fährst. Jetzt ist es eh gegangen, aber ja. Kühe haben wir schon echt geglaubt, das ist.
Also, du musst hinten nachfahren, wenn du
und also einfach gegangen, ein Ländern parken. Ja. So Idee halten. Okay. Ja, er hat jetzt wieder erfangen. Und jetzt. Wir haben von den Sprachnachrichten, die wir haben, haben wir nur die von Kogi bis jetzt abgeschrieben. Okay. Jetzt habt ihr noch ein bisschen Pulver. Wir haben keine Gästebucheinträge, kein Facebook, also da habt ihr noch Material. Und ja, uns ist gut gelaufen. Habt ihr euch das jetzt angeschaut? Schade.
Das ja, das ist so ein bisschen gut. Bleib dir auf dem Du bleibst ja, ich muss jetzt auch rein einfach. Ja,
genau. Ich liebe diese Aufnahme, da ist einfach so viel los, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ich finde ja am besten, wie man im Hintergrund in Max und ein Hausi hört, wo es über die Bremsen reden, wo es beim Auto stehen und versuchen, das irgendwie zu lösen. Und da braucht man einen Hammer und das finde ich ja, das ist ja fast das Beste an der ganzen Szene.
Dann dürfte offensichtlich ich mittendrin vorbeigefahren sein, weil dann hat man den Max schreien gehört, komm, geht schon, jawohl, ich druck drüber.
Oder eine Staffel. Es waren nämlich zur gleichen Zeit auch Staffeln unterwegs. Es hätte einer von den Staffelfahrern sein können. Ich weiß jetzt nicht, ob das du warst oder ein Staffelfahrer. Und dann das Klassische, was man eigentlich macht beim Crewwechsel. Wie geht's dir? Wie tun wir weiter? Wie machen wir mit Schlafen? Und wie machen wir den Shuttle? Also da ist eigentlich alles drin und ich finde die Aufnahme einfach so gut.
Und da fällt mir eben wieder ein, dass ich mir wirklich vom Kogi, der beim Race Across America immer unser Teamchef war und heuer nicht dabei war, diese Tonaufnahme vorgespielt hat. Der hat da ein Lied gedichtet, das wir leider nicht vorspielen dürfen oder können.
Und nicht, weil es so dumm ist, sondern wahrscheinlich wegen Copyright-Problemen.
Und es hat sicher nichts damit zu tun, dass es vielleicht nicht ganz jugendfrei ist. Das ist auch nicht der Grund.
Aber es hat zumindest für Unterhaltung gesorgt und dir ein bisschen von deiner Müdigkeit abgelenkt.
Und ich habe mich wirklich darauf gefreut, dass sie für die nächsten schwierigen, einsamen Stunden vielleicht, dass es da noch viel anscheinend in eurer Hinterhand gibt an Nachrichten, die mich aufbauen und motivieren. Aber die Auffahrt bis zum höchsten Punkt der Silvretta, Hochalpenstraße, nämlich der Bielerhöhe, die hat wirklich gut funktioniert. Also das letzte Stück sind dann eh nur ein paar Kilometer, wo es wirklich nochmal steiler wird. Mit der neuen Crew, es war wenig Verkehr, es war das Wetter zum Glück trocken, aber halt sehr unattraktiv für Ausflügler oder für Besucher. Das heißt, wir haben da ziemlich schöne Straßen gehabt mit wenig Verkehr, der uns gestresst hätte. Und dann habe ich oben recht bald die Bielerhöhe erreicht.
Und dort hast du einen ungeplanten oder doch geplanten Boxenstopp einlegen müssen?
Er war nicht geplant, aber er war nicht mehr aufschiebbar. Sagen wir so, wir kommen jetzt wieder mal zu einem Thema, das sehr wichtig ist, über das man vielleicht nicht so gern und so in bildlicher Sprache sprechen muss, aber ja, es geht ums Klo gehen. Wir haben vor ein oder zwei Episoden schon mal geredet, was der Alkoholiker Porsche ist oder der Buschenschank Ferrari, und da haben wir das Thema schon irgendwie angesprochen gehabt.
Ja, und du hast dann auch gesagt, dir steht der Bauch schon ein bisschen.
Ja. Wie eben jemanden, der so einen Bierbauch hat. Und auf der Bielerhöhe war es soweit. Also da war im Prinzip die einzige Toilettenpause großer Natur. Und wir werden nach dem Rennen in der Analyse noch ein bisschen was dazu erzählen, warum das eigentlich schon sehr interessant ist und wichtig ist. Ich bin ja immer mit Flüssignahrung unterwegs, mit dem Ensure, schon seit vielen Jahren eigentlich bei allen Rennen. Und die Vorteile davon sind nicht nur gute Kalorienzufuhr, leicht verdaulich, gute Versorgung vom Körper, sondern auch, man muss definitiv weniger oft aufs Klo gehen. Und ich bin jetzt in den 3,5 Tagen ein einziges Mal am Klo gewesen. Und das ist ein Vorteil von der Hygiene her, von Zeitverlust und so weiter. Also das macht schon einen großen Unterschied, ob man öfters aufs Klo gehen muss oder noch einmal.
Und es entlastet auch die Oberschenkel, wenn man nicht so oft aufs Klo gehen muss.
Ja, das kommt noch dazu.
Aber dann Silvretta runter, Silvretta Hochalpenstraße von der Vorarlberger Seite, das ist eine wunderschöne Abfahrt. Das ist eine wunderschöne Panoramastraße mit wunderschönen Serpentinen, traumhaft zum Fahren mit dem Radl. Stressig im Pacecar, aber echt eine geile Abfahrt einfach.
Ich glaube, das ist sogar für mich eine der schönsten Abfahrten. Und mich wundert es eigentlich, dass diese Passage, die Abfahrt von der Bielerhöhe obi Richtung Bludenz, nicht berühmter ist oder populärer, wenn man immer wieder so liest, die schönsten und beeindruckendsten Passstraßen und die schönsten Anstiege der Alpen, gehört für mich dort hundertprozentig dazu. Vielleicht ist es nicht so populär, weil es keine große Verkehrsverbindung ist wie der Großglockner oder weil es nicht bei den großen Radlrundfahrten wie beim Giro oder der Tour im Programm ist, aber ja, vom Schönheitsfaktor, vom Panorama her wirklich einmalig und ein echter Tipp für jeden, der mal sagt, er möchte in Österreich wirklich schöne Anstiege fahren oder im Abfahrten oder vielleicht auch beides, wenn man oben umdreht.
Und dann kommt aber eine ganz schwierige Passage, die man im Roadbook nicht sieht, die man im Höhenprofil nicht sieht, die wir aber jetzt in vielen Rennen Erfahrung herauskristallisiert haben, dann fällt so langsam geschmiert ewig dahin. Wir haben es auch im Einspieler kurz gehört. Da ist wichtig, dass man dich wach haltet und motiviert, weil das ist so eine Passage, da wirst so müde jedes Mal.
Das ist ja wirklich eine der schwierigsten Passagen, weil bergab fahren, ohne wirklich treten zu müssen, man ruht dahin. Man ist verleitet im Kopf dazu, dass man sich irgendwann der Müdigkeit nicht mehr entgegenstemmt. Und wenn du vom Kreislauf her bergauf fahren musst, ist es anstrengend, es tut dir vielleicht das Knie weh und es ist echt zart, aber bergab ist es einfach nur gefährlich, dass man, wenn man sich zu wenig anstrengt, dass man einschläft. Und jetzt kommt eben dazu, heuer war es insofern ein bisschen leichter. Es war tagsüber, es war so circa 10 Vormittag, wie wir nach Bludenz rausgefahren sind, aber es hat dort wieder ordentlich geregnet. Also auf der Silvretta oben, auf der Bielerhöhe hat der Regen wieder eingesetzt, Abfahrt wieder im Regen, war wiederum einmal froh über die Scheibenbremsen in der Passage. Und dann das Tal auswärts im Regen, das Geplätscher am Höben und die Regentropfen im Gesicht und in die Augen, das sind unangenehm und nervig, helfen aber ein bisschen beim Mund das Bleiben. Und die Jahre davor war es oft noch schwerer, weil da war es auch in der Nacht. Da haben wir ja den Start quasi 12 Stunden verzögert gehabt.
Das war deine Erfahrung nach dem Crewwechsel. Die Nachtschicht hat auch aus ihren Fehlern gelernt und hat, wir haben uns dann gleich gesagt, wir suchen uns gleich da herum was, in Galtür was, wir fahren irgendwo in den Wald und schlafen ein paar Stunden. Nur leider habe ich nicht sehr lang geschlafen, weil nach 10 Minuten ist der Anruf von der Rennleitung gekommen. Und da hat sich was angebahnt, was uns dann später dann tatsächlich den Penalty eingebracht hat. Also wir haben ja schon einen gehabt für den unprofessionellen Auftritt am Start, anders kann ich es nicht sagen. Und ich habe dann einen Anruf gekriegt von der Rennleitung, ziemlich erbost, dass wir im Kühtai zu laut über die Lautsprecher mit dir kommuniziert haben. Und zwar über das erlaubte Maß von Wegansagen hinaus. Und ich habe mir dann auf die Spitzfindigkeiten im Regelbuch irgendwie hinausgeredet und gesagt, ja, es waren nur Wegansagen und notwendigste Kommunikation. Aber es war ganz klar, dass das eine deutliche Verwarnung ist und dass wir uns nichts mehr erlauben dürfen. Und ich habe das dann sofort der Tagschicht kommuniziert und wir sind dann sofort umgestiegen auf reinen Funkverkehr. Die Außenlautsprecher haben wir dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr benutzt.
Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, wir waren zwischen 3 und 4 in der Früh im Aufstieg zum Kühtai. Also eine Uhrzeit, wo man vermeintlicherweise glaubt, man stört niemanden und vor allem in der Gegend, wo kein Mensch wohnt. Aber ich muss jetzt auch im Nachhinein sagen, es ist für mich immer wichtig, dass man auch in der Natur kein Störfaktor ist, also kein leeres Getränk wegschmeißen, nicht irgendwann Müll wegfallen oder abfallen lassen. Und es ist schon richtig so, dass man in der Tierwelt nicht zu laut sein soll, weil auch dort ist man ein Störfaktor und das will man eigentlich nicht sein.
Und wir haben es auch schon angesprochen und in jedem unserer Zuspieler hört es, wir können es auch nicht mehr abstreiten, wir haben das mit den Außenlautsprechern ausgereizt, zu sehr ausgereizt und wird in zukünftigen Rennen von unserer Seite so nicht mehr passieren, da werden wir uns was anderes überlegen. Obwohl du auf die Außenlautsprecher schwörst.
Ja, auf die Außenlautsprecher schwöre ich deswegen, weil es vom Race Across America einfach ich so kenne und es ist ein bisschen angenehmer, weil du einfach den Schall rundherum hörst und nicht nur aus den kleinen Lautsprechern an der Ohrmuschel. Aber wir passen uns daran an, akzeptieren die Situation, das Regelwerk ist jetzt einmal so, wir sollten nicht als Störfaktor durch Österreich fahren, sondern als Radlrenner, der niemand anderen auf die Nerven geht. Aber zurück zum Renngeschehen, während ihr euch in der Nähe von Galtür in Bad Znaunthal euren wohlverdienten Schlaf geholt habt und euch aufs Ohr gehaut habt, ist es auch für mich Richtung Schlafpause gegangen, weil das war dann kurz nach Blutend soweit. Da war eben diese geplante Pause, weil wir zu dieser Passage kommen, wo die Baustelle ist und wir Radlfahrer ins Auto einsteigen müssen.
Und wie du aus der Schlafpause rausgekommen bist, ob es bei einer Verwarnung geblieben ist, das hören wir dann in der nächsten Folge.